BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Vormittagsratsch. Und da geht es jetzt darum, wie die sogenannte Nahversorgung auch tatsächlich nah bleiben kann bei den Menschen, gerade abseits der Städte in den Dörfern. Dass man eben nicht zum Supermarkt auf die grüne Wiese fahren muss, ein paar Kilometer weiter, wenn man Lebensmittel braucht oder Shampoo oder Zahnpasta. Und das Stichwort dazu, das lautet Dorfladen, sozusagen das Gegenmodell zum Supermarktriesen. Und ein Dorfladenexperte ist heute mein Gesprächspartner. Peter Feldbauer heißt er, vom Dorfladen im unterfränkischen Retzstadt, vom Retzstalädchen, da ist er Geschäftsführer und er engagiert sich außerdem im Bundesverband der Bürger- und Dorfläden. Herr Feldbauer, herzlich willkommen, habe die Ehre.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Das Retzstalädchen bei Ihnen daheim, so 25 Kilometer nördlich von Würzburg, das hatte vor kurzem einen großen Moment im großen Berlin. Da ist es ausgezeichnet worden als Golddorfladen des Jahres 2025. Wo bei euch im Laden hängt denn die Urkunde, die es da wahrscheinlich gegeben hat dazu?
Die hängt vor der Türe links vom Eingang.
Also prominenter Platz.
Richtig.
Und wir schauen uns heute an, was sie alles dafür tut, um so eine Urkunde zu bekommen, um ein Vorzeigedorfladen zu sein, wo die Menschen gern hinkommen und zusammenkommen, um einzukaufen, da zu arbeiten, auch was zu lernen. Denn bei euch in Retzstadt, da hat sich auch ein Schulungszentrum für Dorfläden etabliert mit deutschlandweiter Strahlkraft. Fast auf den Tag genau. Vor einem Monat war es, da hat Peter Feldbauer aus Retzstadt in Unterfranken einen besonderen Termin gehabt in der Bundeshauptstadt in Berlin. Herr Feldbauer, wenn ich richtig nachgeschaut habe, war es am 18. Januar, da haben Sie eine Auszeichnung entgegengenommen als Geschäftsführer des Retzstalädchens, nämlich die Auszeichnung als Golddorfladen 2025, verliehen auf der Grünen Woche, also die international wichtigste Messe für Ernährungswirtschaft. Es klingt nach einem sehr angenehmen Termin. Wie war es denn tatsächlich? Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen aus Berlin? Welche sind noch präsent?
Es war wirklich ein angenehmer Termin. Wir sind insgesamt mit 6 Personen nach Berlin gefahren, waren dann auf der Bühne vom BMEL und wurden da zum Golddorfladen des Jahres in der Kategorie Wirtschaftlichkeit ausgezeichnet.
Also BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Richtig.
Also sehr prominente Ort und Stelle da auf der Grünen Woche.
Korrekt, ja.
Toll.
Ansonsten war es sehr anstrengend. Wir sind um 5.30 Uhr früh losgefahren und um 1 Uhr nachts wieder heimgekommen.
Ihr habt da ein richtiges Team mitgenommen aus Retzstadt, aus Unterfranken. Wer war noch dabei außer Ihnen?
Also es waren noch andere Dorfläden dabei, zum Beispiel der Wiesensfelder Dorfladen in Main-Spessart, dann der Walder Dorfladen, der Dorfladen Volkenschwand, Deusmauer und Hurlach.
Und aus Retzstadt waren Sie vor Ort?
Genau, aus Retzstadt waren ich vor Ort, die Geschäfts- bzw. Beiratskollegin, Beiratsvorsitzende und 4 Mitarbeiter hatten wir dabei.
Und ein paar mussten wahrscheinlich auch die Stellung halten da in
Retzstadt. Ja, 5 Mitarbeiter haben dann die Stellung vor Ort gehalten und den Samstag gut gemeistert.
Was musste ein Dorfladen mitbringen, um da in diesen Kreis der Golddorfläden vorzustoßen? Also welche Kriterien oder Kategorien gibt es da, nach denen die Jury bewertet?
Also als Vorlauf für diesen Golddorfladen muss man sich am 5-Sterne-Dorfladen-Programm beteiligen. Und da gibt es einfach 5 Sterne für 5 Kategorien. Das Thema Wirtschaftlichkeit, Sortimentsvielfalt, Teambuilding und Motivation, Marketing und Netzwerkarbeit. Und wenn man in allen 5 Kategorien gut oder sehr gut abschneidet, landet man in dem Topf von diesen Golddorfläden.
Also im möglichen Preisträgerpool sozusagen. Ja. Und dann geht's nochmal weiter, dann wird er ausgewählt aus diesem Pool.
Genau. Diese prämierten oder sozusagen nominierten Dorfläden, die werden dann von der Jury ausgewählt. Es ist der Handelsverband und das Wirtschaftsministerium in Bayern.
Und ihr habt in welcher Kategorie gewonnen?
Wirtschaftlichkeit.
Das heißt, die Zahlen und Bilanzen stimmen.
Genau, also wir sind seit dem ersten vollen Geschäftsjahr erreichen wir die schwarze Null und teilweise natürlich auch mehr.
Das erste volle Geschäftsjahr, wir werden ja über den Weg zu Ihrem Retzstalädchen noch sprechen. Das war, glaube ich, 2023, ne?
Ja.
Also Ende 2022 genau. War die Eröffnung und dann das erste volle Jahr 2023. Ja. Inwiefern ist denn das ungewöhnlich, dass man schon im ersten Dorfladenjahr tatsächlich keinen Verlust einfährt?
Es ist schon sehr ungewöhnlich, es haben natürlich auch andere Dorfläden schon geschafft, aber die Masse macht es erst im 3. oder 4. Jahr, was auch völlig in Ordnung ist, aber bei uns, und es freut mich umso mehr, dass es bei uns einfach schon früher gelungen ist.
Und was Sie dafür tun, da werden wir noch intensiv drüber sprechen, dass das gut klappt mit der Wirtschaftlichkeit. Was für einen Stellenwert hat denn diese Auszeichnung in der Dorfladenbranche? Was bedeutet die für Sie und Ihr Team?
Also in der Dorfladenbranche, man hat natürlich da sehr viel Aufmerksamkeit für den Dorfladen. Man gewinnt dadurch auch neue Kunden. Also wir haben auch Kunden, die wir vorher nicht gesehen hatten. Der Stellenwert ist für uns vom Dorfladen und aber vor allem auch für den Ort, denke ich, ganz wichtig, weil das die Leistung der Mitarbeiter, der Kolleginnen und der Kunden, die täglich zu uns einkaufen kommen, einfach sichtbar macht.
Sichtbarkeit ist ja ein wichtiges Thema für Sie. Ich meine, Sie sind ja täglich im Kampf sozusagen um Aufmerksamkeit, auch um die Kunden. Und verliehen wurde das Ganze ja, ich habe es schon kurz erwähnt, auf der Grünen Woche in Berlin, also eine internationale Leitmesse, kann man sagen, für Landwirtschaft und Ernährung. Überhaupt die Grüne Woche, spielt die eine Rolle für euch als Dorfläden, so als Präsentationsplattform, um da auch, sag mal, überregional Aufmerksamkeit zu gewinnen für das Thema?
Dafür spielt es eher weniger eine Rolle. Wenn wir dort sind, gucken wir natürlich schon, sind da vielleicht ein paar regionale Lieferanten, auch aus Bayern in der Bayernhalle, die für uns Dorfladen interessant sein können, aber als Zugewinn neuer Kunden dient es eher weniger.
Um mal vielleicht grundsätzlich zu werden, so in puncto Dorfläden, das Thema hat ja viel zu tun mit gesellschaftlichem Wandel. Ja? Also wie leben wir, wo kaufen wir ein? In früheren Zeiten, da gab es ja noch ganz selbstverständlich die kleinen Läden mitten im Ort, heißt jetzt Krämerladen oder Tante-Emma-Laden oder wie sie auch hießen. Und viele sind dann verschwunden von diesen Läden. Vielleicht, weil die Leute weggezogen sind aus den Dörfern, weil es dann große Supermärkte gab an den Rändern, an den Stadträndern. Wie unterscheiden sich denn die Dorfläden, von denen wir heute sprechen, von den Tante-Emma-Läden vergangener Zeiten?
Sie sind auf jeden Fall moderner, up-to-date, wirklich am Zahn der Zeit, um einfach auch sich von den Großen abzusetzen, mitzuhalten, um die Kunden zu gewinnen. Und natürlich, man sieht es an uns in Redstadt, wir haben ein Café, auch als Treffpunkt. Nicht nur zum Einkaufen, sondern als Treffpunkt.
Also wichtige soziale Funktion als Treffpunkt. Leiden ja auch manche Gemeinden, manche Dörfer drunter, dass es nicht mehr so den Platz gibt, wo man eigentlich zusammenkommen kann mitten im Ort.
Richtig.
Und da werden wir auch noch drüber sprechen, was ihr da alles macht, ja, um diesen Dorfladen als sozialen Ort zu etablieren. Dieser Begriff Dorfladen, der ist ja recht offen, wie mir scheint. Da passen verschiedene Modelle rein und Typen. Sie als Experte, der auch im Bundesverband ja ist, der Bürger- und Dorfläden, gibt es da so eine Art Definition von Dorfladen?
Also Dorfladen, würde man jetzt sagen, den kleinen Nahversorger, da gibt es ungefähr knapp 8000 in Deutschland. Mhm. Ein Schwerpunkt davon privat geführte Dorfläden, die auch in unserem Verband natürlich Mitglied werden können. Aber wir haben in Deutschland ungefähr 400 bürgerschaftlich organisierte Dorfläden, wo die Bürger mit finanziellen Mitteln beteiligt sind. Und davon sind ungefähr 200 in Bayern.
Ist das dann eine Art Genossenschaft, oder?
Es ist ein genossenschaftlicher Gedanke, der dahinter steckt, aber die Gesellschaftsform ist eine UG in der Regel.
Aber das heißt, die Leute im Ort, die zeichnen da Anteile für diesen Bürgerdorfladen dann?
Genau, also wir haben in Redstadt über 220 Anteilszeichner mit einem Kapital von über 106.000 Euro.
Die muss man ja auch mal zusammenkriegen, die Leute, die da rein investieren. Das ist ja ihr Geld, das sie in den Dorfladen reintun.
Richtig, also unsere kritische Summe war 70.000, die wir unbedingt erreichen wollten. Und als wir das erreicht haben und darüber hinaus, war natürlich die Freude über die Unterstützung, die wir bekommen haben, aus dem Ort sehr groß.
Wie groß ist denn Ihr Laden?
156 Quadratmeter.
Auf den Quadratmeter, genau. Ja. Ja. Und ja, 156 Quadratmeter, da kriegt man dann schon alles unter, was man so braucht für den täglichen Bedarf. Oder haben Sie Platzmangel, bräuchten Sie mehr Platz?
Also wir haben 2200 Artikel. Wenn man vergleicht, dass ein deutschlandweit tätiger Discounter 1750 Artikel angibt auf seiner Homepage, haben wir da doch etwas mehr, was man den Dorfläden eigentlich so nicht zutraut.
Das überrascht jetzt erstmal beim Hinhören. Ja. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Mittlerweile 16 Leute und ein Großteil davon im Sozialversicherungsbereich. Arbeitsverhältnis. Also wir haben nur ganz wenig Minijobber.
Das hat sich wahrscheinlich auch gewandelt dann im Laufe der Zeit, wo Sie gemerkt haben, das Ding kommt an bei den Leuten.
Genau, also wir haben mit 5 Mitarbeitern gestartet und haben uns dann erst mal Zeit gelassen mit den Einstellungen, weil wir wissen wollten, war das nicht Anfangseuphorie oder ist was Dauerhaftes, und jetzt haben wir eben auf die 16 Mitarbeiter aufgestockt.
Sie sind ja auch aktiv im Bundesverband der Bürger- und Dorfläden. Sie haben also den Überblick. Ist das Redstallädchen mit Ihrer Größe, mit 156 Quadratmetern, das so im Durchschnitt der Dorfläden, oder wie würden Sie das einordnen?
Also ich würde sagen, zwischen 100 und 200 ist der Durchschnitt. Der kleinste ist 32 Quadratmeter groß.
Der ist ja dann sehr schnuckelig. Wo ist der?
Der ist in der Nähe von Bamberg, im Emtmannsberg. Viele Grüße dahin.
Ja, ich schick mal raus.
Und der größte ist 700 Quadratmeter. Das ist schon fast ein Supermarkt, will man ganz was sagen. Ja.
Ich habe so den Eindruck, dass die Dorfläden im heutigen Sinn seit ein paar Jahren so verstärkt aufkommen, bin da jetzt Laie auf dem Gebiet, auch ins Gespräch kommen, man hört immer wieder. Wann würden Sie den Beginn dieser Entwicklung so ungefähr ansetzen?
Also die bürgerschaftlichen organisierten Dorfläden, die sind so Mitte der 90er quasi verstärkt auf den Markt gekommen. Aber Sie haben recht, jetzt in den letzten 10 Jahren hört man immer mehr davon, weil es auch immer mehr davon gibt.
Mhm. Sind die gleich verteilt in Deutschland? Also, oder gibt es da regionale Unterschiede? Was so, gibt es da ein Gefälle? Oder?
Tatsächlich, je weiter man in den Süden kommt, desto mehr gibt es. Das ist auch sogar innerhalb Bayerns so. Also im Norden von Bayern ist es im Gegensatz zum Süden noch relativ dünn besiedelt. Also wir haben da noch Potenzial.
Haben Sie noch was zu tun?
Genau.
Woran könnte es liegen, dass jetzt gerade Norden Deutschlands da nur eher dünn gesät ist? Haben Sie da Ideen?
So eine richtig klassische Erklärung haben wir nicht. Vielleicht eher, dass der Ursprung des Bundesverbandes eher aus dem Süden kommt und vielleicht im eigenen Kreis einfach da mehr Aufmerksamkeit ist.
Wenn Sie mal 3 Stichworte nennen müssten, was muss ein Dorfladen mitbringen oder erfüllen, um erfolgreich zu sein? Welche wären das?
Ein marktfähiges Sortiment, marktfähige Preise und damit meine ich nicht immer der günstigste zu sein, sondern wirklich marktfähig und ganz wichtig, ein super Team und Kolleginnen und Kollegen.
Der Heimatort von Peter Feldbauer ist in Unterfranken im Landkreis Main-Spessart. Retzstadt heißt der Ort, da führt er den Dorfladen, einen der ausgezeichneten Golddorfläden 2025, eingeweiht. Vor 3 Jahren. Sie selbst sind 47 Jahre jung. Herr Feldbauer, wenn wir uns mal zurückbegeben ins Retzstadt der 1980er, als Sie ein junger Kerl waren, ein Junge mit 10 Groschen in der Hosentasche. In welchen Laden sind Sie damals, um sich Gummibärchen zu kaufen oder eine Schleckmuschel? Was für Läden gab es damals in Retzstadt?
Da gab es wirklich 2 Bäcker, 2 Lebensmittelläden und 2 Metzger und ein Getränkemarkt.
Wahnsinn. Wie viele Einwohner hat ein Retzstadt, dass wir es mal einordnen können?
1600 Einwohner.
Und wirklich eine Infrastruktur mitten im Ort war damals noch?
Richtig, wirklich. Man konnte sich direkt im Ort versorgen und das war wirklich eine super Sache.
Was kommen da so für Gefühle in Ihnen hoch, wenn Sie sich daran erinnern, an Ihre Einkaufserlebnisse als kleiner Junge? Einkaufen hat ja auch viel mit Emotionen zu tun.
Natürlich die Gelbwurst an der Theke bei Metzger.
Ja, die Gelbwurst, eine Scheibe Gelbwurst.
Genau. Richtig, ja.
Und dann haben Sie auch manchmal so 10, 20 Groschen in der Hosentasche gehabt und sind dann an die Süßwarentheke oder?
Genau, beim örtlichen Bäcker gab es das bei uns und haben uns dann die Gummibärchen damals noch in Einzelstücken gekauft sozusagen.
Ich habe, gestern bin ich so ins Nachdenken, Nachfühlen gekommen. Ich war auch als Kind, ich bin in den 70ern noch aufgewachsen und 80ern, war da oft mit meiner Mutter einkaufen und von im Einkaufswagen. Ich habe mich erinnert, da gab es manchmal so ein kleines Eis, Minimilk hieß das. Man darf ja mal die Marke sagen, das gibt es heute auch noch. Und das war, ich weiß nicht, 10 Pfennig hat es damals gekostet und das gab es dann manchmal. Und immer wenn ich das jetzt noch sehe, das löst wirklich was aus in mir.
Genau.
Haben Sie das auch?
Oder? Das Minimilk kann man tatsächlich sogar heute noch im Dorfladen.
Ja.
Und
wollen ja keine Schleichwerbung machen, es könnte auch jedes andere Eis sein.
Richtig. Und das ist einfach eine Erinnerung, die man nicht vergisst und einfach auch dieses kleine Kaubonbon, Fruchtbonbon, was bei uns auch an der Kasse für die Kinder gibt, das gab es damals auch im örtlichen Lebensmittelladen, das macht auch den Dorfladen aus.
Haben Sie jetzt heute auch die Kinder, die zu Ihnen kommen, jetzt nicht mal mit 10 Groschen, sondern mit 10, 20 Cent,
richtig,
die Sie von der Oma bekommen haben und dann, ich will das und das, oder?
Genau, und da muss man auch ganz klar sagen, die Kinder und auch meine Kinder lernen dadurch wieder mit Bargeld einzukaufen. Das gab es ja vor unserem Dorfladen in Retzstadt nicht mehr. So können die Kinder mit 2 Euro sich im Süßwarenregal oder auch natürlich einen Apfel raussuchen.
Ja, meine Tochter ist noch im Grundschulalter, da ist es ja dann irgendwann auch Thema, rechnen mit Geld, ne?
Genau.
Und dann sitzt man da mit den Münzen am Tisch. Oder es gibt ja auch so Papiergeld, das man so ausgeschnitten hat, dass sie ein bisschen Proben haben. Aber es ist natürlich wirkungsvoller, wenn sie selber zum Bäcker geht und sich was kaufen kann.
Richtig.
Ja. Sie sind ja Einzelhandelsprofi mit viel Berufserfahrung und einer echt spannenden Laufbahn im Handel. Wir werden das gleich noch näher besprechen. Aus all dem, was Sie wissen, wie wichtig sind denn so emotionale Aspekte im Handel? Spielen die da eine Rolle oder geht es da eigentlich doch eher um die nackten Zahlen und Bilanzen?
Ich glaube, im gesamten Handel und erst recht im Dorfladen spielt es Emotionale eine der größten Rollen für den Dorfladen überhaupt. Weil wir damit die Emotionen wecken, im Dorfladen überhaupt einzukaufen oder in den anderen Geschäften. Von daher müssen wir immer gucken, dass wir die Menschen emotional erreichen und nicht zwingend über den Preis. Man muss sich auskennen mit den Preisen, aber nicht über die Emotionen ist sicherlich der beste Weg.
Was sind das für Emotionen, die da eine Rolle spielen?
Die Emotion könnte sein, dass man immer, wenn man an der Theke steht, jemand trifft zum Sprechen vor allem oder wenn man sich zum Mittagessen im Dorfladen verabredet. Das sind also das Zwischenmenschliche ist enorm wichtig.
Ich finde ja auch, dass das Gefühl, sich auszukennen, auch eine positive Emotion sein kann. Du weißt, hier in der Ecke, da ist die Butter, da hinten sind die, was weiß ich, die Sanitärartikel, da muss ich hingreifen, weil manchmal hat man ja auch einkaufen, hat man ja nicht immer die Zeit, es muss manchmal auch schnell gehen.
Richtig.
Machen wir uns nichts vor. Aber ich habe manchmal echt so das Gefühl der Überforderung, wenn ich in einem riesigen Supermarkt bin und weiß jetzt gar nicht, wo muss ich denn eigentlich hinrennen.
Genau, also ich versuche auch ganz wenig, die Regale umzuräumen. Es gelingt ja, das mir dann auch meistens. Und von daher sitzt das Produkt bei uns doch sehr lange immer am selben Ort, damit sich möglichst viele immer zurechtfinden. Und dann haben wir natürlich unsere super nette Kolleginnen und Kollegen, die immer gerne weiterhelfen.
Mhm. Und wenn sie mal was umbauen, dann kommen wahrscheinlich die Fragen, wo ist denn jetzt das und wo ist das oder was macht denn hier? Mhm.
Genau, das folgt, aber wir können den Kunden immer zeigen, wo das Produkt steht.
Weil wir es gerade über Gefühle und Emotionen haben. Sie sind ja nach der Schule als junger Mensch, haben Sie sich entschieden für eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. War das eine emotionale Entscheidung? Also kam die aus dem Bauch oder kam die eher aus dem Kopf raus?
Es war vor allem eine Entscheidung, weil ich ein Praktikum als Elektroinstallateur machte und ich am ersten Tag gewusst habe, das will ich auf keinen Fall machen.
Ist immer gut, wenn man weiß, was man nicht machen will.
Und dann habe ich war ja sehr technikinteressiert und habe dann auf eine Einzelhandelsstelle mich beworben, wo es in der Foto- und Computerabteilung war, um da eben mein Technikwissen mit im Verkauf anzuwenden.
Wo war das?
Bei Wertkauf in Würzburg.
Da wird es bei manchen klingeln, zumindest hier in Würzburg. Wertkauf war eine Riesennummer mitten in der Stadt, kann man sagen. Weiß nicht, was für eine Fläche das hatte, aber es war gefühlt eine andere Welt so ein bisschen, ne?
Es waren 9000 Quadratmeter, eine Riesenhalle, ein deutsches, geführtes, solides Unternehmen mit 21 Standorten in Deutschland.
Und einer davon in Würzburg.
Genau.
Und da haben Sie angefangen, diese Ausbildung zu machen als Einzelhandelskaufmann. Hat Sie es bewusst in die Großfläche gezogen oder hätten Sie auch daheim in Retzstadt angefangen, wenn es da eine Ausbildungsstelle gegeben hätte?
Vermutlich hat mich damals die Großfläche und die Stadt Würzburg gereizt, sodass das mit der Bewerbung eher in die Richtung gegangen ist.
Was war der Reiz?
Der Reiz war, mich mit Technik am Tag zu beschäftigen, was mir Spaß gemacht hat, mich mit Kunden zu beschäftigen bzw. zu Kunden zu begegnen und da ja eben tolle Gespräche zu haben, Verkaufsgespräche und Erfolg in dem Fall.
Sie selbst haben ja wirklich ein paar interessante Stationen. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert über Ihre Laufbahn. Also Wertkauf wurde dann übernommen, weiß das ja jetzt nicht, aber wirklich von dem Riesen, vom größten Einzelhändler der Welt, nämlich Walmart, ein US-Konzern. Und da waren Sie dann auf einmal aus Retzstadt, kleiner Ort, 1600 Leute, waren jetzt beim US-Riesen angestellt.
Richtig, das war eine sehr spannende Zeit, weil das kleine, doch dann überschaubare Unternehmen Wertkauf wurde eben, wie Sie richtig gesagt, 1999 von Walmart, von dem durchstrukturierten Konzern übernommen.
99 war es.
99. Mhm. Es war aber eine sehr gute Zeit, die ich bei Walmart hatte, weil man hat damals als junger Mensch sehr früh Verantwortung übernehmen können. Im Jahr 2000 hatte ich schon meine erste eigene Abteilung sozusagen. Mhm. Und ich weiß noch, wo ich dann 2004 nach Raunheim gewechselt bin. Ich saß Montag im Walmart und der Chef hat gesagt, hast du Lust, am Freitag quasi in Raunheim anzufangen? Und es ging ratzfatz und dann war ich 2 Jahre bei Walmart in Raunheim.
Wenn Ihnen damals zu dieser Phase Ihres Lebens beim US-Riesen Walmart jemand gesagt hätte, Peter, in ein paar Jahren bist du ehrenamtlicher Geschäftsführer von einem kleinen Dorfladen, was hätten Sie dem denn geantwortet?
Den hätte ich ausgelacht und ich war tatsächlich später noch bei Globus und da hatte eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlassen wegen einem Dorfladen und die konnte ich überhaupt nicht verstehen und jetzt bin ich ganz klar anderer Meinung.
Also da muss was passiert sein zwischendrin. Haben Sie das so ein bisschen belächelt dann auch? Kann man das so sagen oder wäre das übertrieben?
Nee, das stimmt schon, ohne dass ich das jetzt ganz negativ meine. Ich kannte nur die Strukturen vom Großkonzernunternehmen und konnte mir einfach nicht vorstellen, wieso ein kleiner Laden überhaupt sich tragfähig halten kann.
Und dann kam ein Ereignis, das hat ein bisschen was in Bewegung gebracht bei ihm. Und es war eine Radiosendung im Bayerischen Rundfunk, nicht auf BR Heimat, sondern bei den Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2, glaube ich. Da gibt es so ein Format, das heißt Tagesgespräch. Die haben mir das ein bisschen erzählt bei unseren Kontakten vor der Sendung. Und sogar noch das genaue Datum dieser Sendung haben sie mir mitgeteilt. Der 22. August 2017, was war das für eine Sendung? Worum ging es damals?
Also ich war damals im Außendienst unterwegs, habe dadurch Zeit gehabt, viel Radio zu hören. Und dann gab es da das Tagesgespräch zum Thema Dorfladen. ob sich sowas überhaupt heutzutage rentieren kann. Und es war sehr interessant. Da war der Dorfladen in Feichant zu Gast, der Peter Böhmer, den ich an dieser Stelle auch grüße.
In Südbayern, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Korrekt. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, weil ich es einfach gar nicht geglaubt habe, dass sowas funktionieren kann, dass ich eine Woche später den Peter Böhmer besucht habe.
Also sind dann einfach mal hingefahren?
Oder? Einfach mal hingefahren und ja, ich kann sagen, da bin ich so richtig mit dem Dorfladen-Virus infiziert worden.
Wie hat man sich das vorzustellen? Also sind da hin, Feichant, ich habe mal nachgeguckt gestern, ein bisschen größer als Rettstadt. Ich glaube so 3500 Leute leben da, bei Ihnen 1600, aber ungefähr vergleichbar. Und dann haben sie gesagt, hallo, ich bin der Peter, ich schaffe da und da und ich will mir das jetzt mal anschauen.
Genau, ich habe natürlich vorher angerufen und
das haben einen Termin gemacht.
Ja. Ja, und dann habe ich erst den Dorfladen besucht und dann, weiß ich noch, war ich beim Peter Böhmer im Garten gesessen mit Blick auf die Berge, was ziemlich faszinierend war, Sommer. Und da hat er mir erklärt, wie es er aufgebaut hat, hat mir auch Kontakte gegeben, die uns dabei unterstützen. Und dann habe ich das Thema einfach mal mit in meinen Heimatort genommen.
Was hat Sie denn da in Feichant fasziniert? Weil Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen mit dem Virus infiziert. Was war das, was da so in der Denkmurmel dann vor sich ging? Welche Rädchen sind da in Bewegung geraten?
Die Rädchen, dass man erstens auf der kleinen Fläche auch alles bieten kann, dass es einfach für die Bürger, glaube ich, eine große Bereicherung für den Ort ist, nicht immer mit dem Auto wegfahren zu müssen, sondern auch vor Ort was zu kaufen. Und es hat mich einfach so fasziniert, dass ich gedacht habe, Mensch, es könnte mir als Hobby Spaß machen, so ein Dorfladen mal ins Leben zu rufen.
Eine Radiosendung. Im Jahr 2017 hat das Berufsleben und eigentlich, kann man vielleicht sagen, das ganze Leben von Ihnen, Peter Feldbauer, umgekrempelt. In der Folge durch die Sendung sind Sie ins Nachdenken gekommen über das Konzept der Dorfläden. Das hatten Sie vorher eher belächelt. Als Kaufmann im Einzelhandel mit einer Karriere bei den ganz Großen. Dann also das Nachdenken, auch das Umdenken und die Idee, es wäre doch was für meinen Heimatort, für Rettstadt. War das so eine Eingebung, die dann blitzartig kam oder ist das so gereift? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es ist gereift, wirklich. Und dann habe ich ja auch meiner Familie erzählt. Meine Frau war am Anfang gar nicht begeistert, weil die kommt auch von der Großfläche und konnte sich auch nicht vorstellen, dass sowas funktioniert.
Und dann, wie haben Sie diese Skeptiker, die es dann vielleicht gab von außen, überzeugt? Wie konnten Sie begeistern?
Also es war jetzt so, ich war damals zweiter Vorstand vom Kindergarten und habe eine Kindergartensitzung, wo Gemeindevertreter dabei waren, einfach mal genutzt, um das Thema im Anschluss anzusprechen. Und auch da war natürlich die Skepsis groß, aber man hat gesagt, man könnte ja mal gucken, ob sich das rentieren könnte, beziehungsweise was ergeben könnte. Und dann ging man natürlich zum Bürgermeister, haben dem von der Idee erzählt. Ist er auch nicht zwingend auf offene Arme gestoßen, weil es für den Bürgermeister auch viel Arbeit bedeutet. Mhm. Aber wir haben das Thema weiterverfolgt. Da gab es dann ein Treffen mit den regionalen Einzelhändlern, die noch vor Ort waren, damit die keine Angst bekommen, dass wir denen quasi Umsätze wegnehmen.
Weil das ist wollten, ja auch wichtig, ja, ne? Dass man, wenn genau, man hier was vor die Nase setzt.
Ja. Also wir wollten ja zum Beispiel der Bäcker, der noch vor Ort war, dem nicht Umsätze wegnehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen Backwaren außen vor. Und dann gab es erstmalig 2018 eine Infoveranstaltung für die Bürger, eben bei uns im Pfarrheim, und da waren dann 65 Leute da und haben sich das Thema angehört. Daraus ist dann schon der Arbeitskreis entstanden, der in der Spitze bis zu 25 Leute hatte. Im September oder im Herbst hatten wir dann eine Bürgerbefragung und eine Standortplanung, wobei da auch wirklich noch kein Standort war. Die Bürgerbefragung ist gut ausgefallen, darauf hat sich ein Dorfladentag entwickelt. Vielleicht noch der Hinweis, da gab es gar parallel dazu einen Arbeitskreis in Rettstadt, Altwerden in Rettstadt nannte der sich. Und mit dem haben wir uns zusammengetan, weil da ging es um das Thema altersgerechtes Wohnen und haben da einen Aktionstag Zukunft gemacht, wo ein Teil der Dorfladentag war. Das war bei uns in der Sporthalle, haben dann 20 regionale Aussteller und auch ein Grundlieferant war da und haben an dem Tag wirklich, das war unser Durchbruch, die Bürger überzeugt. Wir hatten an dem Abend Interessensbekundungen, da gab es noch keine Anteilszeichnungen, weil es die Vorstufe war. Im Wert von 65.000 Euro in 5 Stunden haben wir da die Bürger mitgenommen und abgeholt sozusagen.
Ja, das muss man sich nochmal klar machen. Also die Bürger geben Geld rein und ja, sie haben dann die Verantwortung, dass damit auch gut gewirtschaftet wird und hausgehaltet wird. Eine echte Bürde für Sie.
Richtig, also es war dann nach diesem Dorfladentag 6 Wochen später auch die effektive Gründungsveranstaltung. Da haben wir dann gleich also die Anteilszeichnungen in verbindliche Anteilszeichnungen umgewandelt und hatten an dem Tag gleich mal 50.000 und 100 verbindliche Anzeichnungen mit 50.000 Euro Kapital. Und es hat sich dann im Laufe des Jahres einfach gesteigert auf über 100.000 Euro.
Wahnsinn. Und irgendwann ist es dann auch mit dem Standort was geworden, weil da gab es so ein Bauprojekt im Herzen, ne, von Rettstadt.
Genau.
Und da habt ihr dann auch einen Platz gefunden.
Richtig, also vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Bei der Gründungsveranstaltung hat keiner gewusst, kommt der Dorfladen überhaupt?
Ja, da müssen sie wirklich gute Überzeugungsarbeit geleistet haben.
Und wo kommt er hin, wenn ja? Mhm. Und vielleicht auch wichtig, im Hinblick auf andere Projekte, wo wir später noch drüber rechnen, die Bürger haben an dem Zeitpunkt gar kein Kapital eingezahlt, sondern erst 2021, als dann klar war, mit Unterstützung der Gemeinde werden in Rettstadt zwei etwas ältere Bauernhöfe abgerissen. Und dann hat die Gemeinde einen Investor gesucht, der darauf drei Wohnhäuser mit 17 Wohnungen und eben den Dorfladen gebaut hat. Und erst 2021, also zwei Jahre nach der Gründungsveranstaltung, wo alles sicher war, haben wir die Firma notariell gegründet und erst dann ist das Kapital eingezahlt worden. Das Kapital bleibt vor Ort bei unserem Projekt. Es geht nicht in irgendwelche anderen Quellen.
Was Sie da so erzählen, diese verschiedenen Schritte, die hören sich sehr arbeitsintensiv an. Und Sie haben vorhin zum Schluss der vorherigen Runde gesagt, Sie haben da ursprünglich mal gedacht, na, vielleicht kann ich das so als Hobby machen. Ich vermute jetzt mal, mit dem Hobby ist es nicht geblieben, oder?
Ja, also ich hatte von Anfang an eine Idee im Kopf, wie sowas in meiner Vorstellung aussieht. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2022 haben wir im Arbeitskreis oder Gesellschafterrat überlegt, wer könnte den Marktleiter machen? Und irgendwann
haben alle Sie angeguckt.
Das auch. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich habe ja den Bürgern, die Bürger haben mir so vertraut und 100.000 Euro Geld geliehen sozusagen oder zur Verfügung gestellt. Ich übernehme jetzt die Verantwortung und mache das im Prinzip selbst, weil ich hoffe, dass es dann gut läuft.
Und im November 2022 war es dann soweit, da hat das Rettstallädchen eröffnet. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit ganz am Anfang?
Es war sehr anstrengend, weil die Abläufe für alle Beteiligten neu waren. Wir waren damals ja nur diese 5 Mitarbeiter. Und es war sehr spannend. Dank unseres Bürgermeisters kam dann am 1. Advent 2022 der Markus Söder zur offiziellen Eröffnung. Und das war natürlich für Rettstadt auch wieder eine super Sache, weil da waren viele Besucher da und das hat das Ganze nochmal wirklich gut abgerundet.
Dorfläden sind heute unser Thema bei Habe die Ehre. Am Beispiel des Dorfladens in Rettstadt in Unterfranken, dem Rettstallädchen, einem der Golddorfläden des Jahres 2025. Herr Feldbauer, der Geschäftsführer und Marktleiter, in der Kategorie Wirtschaftlichkeit habt ihr diese Auszeichnung bekommen. Zahlen und Bilanzen sind das eine. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, auch diese sozialen Aspekte des Dorfladens, also Ort im Dorf, wo die Menschen zusammenkommen. Ist das eine Romantisierung oder ist da tatsächlich was dran aus Ihrer Erfahrung?
Aus meiner Erfahrung ist da wirklich was dran. Wir haben ja unser Café mit 20 Sitzplätzen. Da wird sich getroffen, da wird sich zum Frühstück verabredet. Wir bieten einmal die Woche mittwochs Mittagessen an. Wir haben da Stammgäste, es werden Geburtstage da gefeiert. Es ist wirklich ein Treffpunkt. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu.
Gerne.
Wir hatten anfangs das Problem, dass Freitagvormittag und Samstag viel los war. Und da gab es natürlich Kassenstau. Mhm. Und dann haben wir eine Self-Scanning-Kasse zusätzlich angeschafft.
Wo man selber seine Ware abscannt. Genau. Ja. Mhm.
Und ich habe versucht, die Leute aktiv auf die Self-Scanning-Kasse zu holen und haben gesagt, ich stehe lieber an der Kasse und ratsch mit meinem Vordermann oder Hintermann und es gibt immer was zu besprechen.
Das ist wunderschön. Also man kennt ja selber leidgeprüft manchmal in der Supermarktkasse in der Stadt, wenn man dann schon den Einkaufswagen vom Hintermann so in die Hacken reingeschoben bekommt. Aber das gibt's bei Ihnen nicht, da wird dann lieber geschwätzt. Ne?
Richtig, genau. Da entstehen Unterhaltungen zwischen Tür und Angel an der Fleischtheke überall und das ist wirklich eine super Sache.
Und es wird vermute ich mal auch nicht gemotzt hinten, wenn die älteren Menschen ihren Geldbeutel öffnen dem Kassierer und sagen, suchen Sie es bitte raus, weil das passiert ja auch öfters und dann manchmal ist dann schon so ein Geschnaube hinten. Ja. Bei Ihnen hat man noch Zeit?
Bei uns hat man noch Zeit, sowohl die Mitarbeiter für den Kunden als auch die Kunden und ich muss auch sagen, in den ganzen großen Großflächen, wo ich war, wir haben in Rettstadt wirklich die tollsten Kunden, die ich bisher in meiner Laufbahn erlebt habe.
Kommt da auch neue Kunden und Kundinnen dazu oder ist es so ein eingeschworener Haufen, sage ich jetzt mal flapsig?
Natürlich haben wir Stammkunden, die einen Großteil ausmachen. Wir haben Durchfahrkunden, die auf die Richtung Autobahn wollen. Aber wir haben jetzt vermehrt auch Kunden aus dem Nachbarort Retzbach oder Gramschatz.
In der Nachbarschaft des Lädchens gibt es ja Seniorenwohnungen. Wir haben vorhin so ein bisschen über die Standortsuche, dann über dieses Wohnprojekt gesprochen, wo dann der Dorfladen eben rein ist. Welche Rolle spielt denn das Lädchen gerade für die Menschen, die hier leben, die oft älteren Menschen?
Die sind wieder froh, dass sie eine Einkaufsstätte haben, wo sie selbst im Prinzip selbstbestimmt ihre Produkte raussuchen können und auch nur mal 2 Scheiben Bierschinken kaufen können und nicht in eine abgepackte Variante, wo gleich 150 Gramm drin ist. Also das ist wirklich eine, ich glaube, eine große Bereicherung für die Selbstständigkeit der Menschen.
Wie äußert sich das im Alltag? Kommt dann jemand mit dem Rollator rüber von den Seniorenwohnungen und kauft ein bisschen was ein, oder?
Richtig, genau so ist es. So darf man sich das vorstellen. Dann helfen wir natürlich auch beim Einpacken und ja, das ist, glaube ich, wirklich dieses Selbstständige, sich selbst versorgen, ganz wichtig für die Menschen, egal auch in welchem Alter, glaube ich.
Sie haben das Café angesprochen, das da eine wichtige Rolle spielt, als Aufenthaltsort auch. Ist es nicht ein zusätzlicher Aufwand, auch personalmäßig, oder? Das müssen Sie ja auch erstmal stemmen, die Leute, die dann das Café bewirtschaften sozusagen.
Ich sag mal jein. Und zwar, es ist ein Selbstbedienungscafé, das heißt, der Aufwand hält sich in Grenzen. Aber man muss auch so sein, ein Café alleine in Redstadt wird sich niemals tragen.
Es gibt sonst kein Café da?
Es gibt noch eine Wirtschaft, die öffnet Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also der Rest der Woche ist da schwierig. Es ist einfach ein Treffpunkt und es wird von den Kunden wertgeschätzt. Und es ist ziemlich wichtig, dass es da ist.
Was gibt's denn bei euch im Café? Gibt es da auch frisch gebackenes, oder?
Na, selbstverständlich. Wir haben ja einen regionalen Bäcker und auch einen Konditor im Prinzip, wo wir da Torten, Kuchen haben. Wir haben eine Fleischtheke und Wursttheke, wo wir natürlich Leberkäsebrötchen, eine heiße Theke oder eben des Mittwochs das warme Mittagessen.
Regional haben Sie gerade angesprochen. Wie wichtig ist es denn, dass die Produkte auch aus der Region kommen? Das stelle ich mir auch möglicherweise identitätsstiftend vor.
Also es ist schon wichtig, wir haben vom Umsatz her 55% der Produkte haben eine Wertschöpfung im Umkreis von 10 Kilometer. Das ist schon ziemlich einmalig für einen stationären Einzelhandel. Und ja, die Kunden möchten regional kaufen und es ist schön, dass wir das anbieten können. Wir haben sogar eine eigene regionale Eigenmarke, die nennt sich Redstar Bock, die auch sehr gut ankommt.
Ist das Bier oder was?
Nee, das ist, man muss wissen, die Redstar Einwohner wurden immer als Böcke bezeichnet und dann haben wir das aufgenommen und als Marke etabliert.
Sind Sie bockig oder? Bockige Typen, sie machen gar keinen so einen Eindruck.
Nee, eher selten.
Wenn ein Dorf mit rund 1600 Einwohnern, der Standort ist einer Akademie, wo Menschen aus ganz Deutschland hinkommen, um was zu lernen, dann ist es durchaus was Besonderes. Und in Retzstadt, in Unterfranken, ist es genau der Fall. Da ist es so. Und zwar gibt es dort eine Dorfladenakademie. Das ist ein Trainings- und Entwicklungszentrum für Leute, die einen Dorfladen erfolgreich machen wollen. Und was da alles angeboten wird an Kursen von Teamführung bis zur Käseschulung, habe ich mir sagen lassen. Und wie sich das bemerkbar macht im Erfolg der Läden, das besprechen wir gleich in Stunde 2 von Habe die Ehre hier auf B-Heimat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Wie kaufen wir künftig ein? Wo bekommen wir unsere Lebensmittel her? Unsere Dinge, die wir brauchen für den täglichen Bedarf? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Peter Feldbauer intensiv als Geschäftsführer eines Dorfladens in Unterfranken. Und auch auf Bundesebene arbeitet er im Verband der Bürger- und Dorfläden daran mit, dass alle Leute bei sich ums Eck einkaufen können in kleinen Orten und kleinen Läden. So zumindest das Ideal für die Zukunft, nehme ich mal an. Und um das zu erreichen, gilt es eben, die Zeichen der Zeit zu erkennen, die Trends und die Herausforderungen. Und über einige reden wir gleich, zum Beispiel über sogenannte 24-7-Supermärkte, da kann man rund um die Uhr einkaufen und die Frage ist, müssen Dorfläden da eigentlich mitmachen, um bestehen zu können? Was bringt's und was geht möglicherweise verloren? Nehmen wir doch mal an, Peter Feldbauer, ich komme als Kunde zu Ihnen in den Dorfladen nach Retzstadt und ich stehe dann so an der frischen Theke rum, schaue mir das so an, was es gibt und weiß zwar, dass ich was kaufen will, aber ich habe noch keine Ahnung was. Wie verläuft denn aus Ihrer Sicht des Geschäftsführers das ideale Thekengespräch mit Ihnen oder jemandem aus Ihrem Team? Worauf kommt es denn da an?
Ich glaube einfach, dass da das Persönliche und Private deutlich mehr im Vordergrund steht als die Wurstsorte.
Ja?
Ja.
Wie äußert sich das dann?
Dass erstmal gefragt wird, wie geht's, wo warst du in Urlaub, wie war's? Dann wird übers Wetter gesprochen. Also da ist das Produkt eigentlich absolute Nebensache. Und zwischendrin sagt man, ich hätte gern 100 Gramm vom Bierschinken.
Oder man kommt dann drauf, ja, das ist neu reingekommen und das muss man probieren. Und
richtig,
so.
Genau.
Also es ist ja schon ein ganz anderes Einkaufsgefühl, ne?
Absolut.
Ich wäre vermutlich irritiert, wenn hier in Würzburg in einem Supermarkt mich auf einmal jemand von der Theke fragt, wo warst du im Urlaub?
Genau. Und vor allem ist es eine sehr angenehme Atmosphäre, ein ruhiges Einkaufen und vor allem mit wenig Hektik.
Ja, genau, der Zeitfaktor. Ich frage mal so, haben Kunden und Mitarbeiter in einem Dorfladen mehr Zeit füreinander als in einem großen Supermarkt? Sie kennen ja beide Welten.
Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Das kann ich unterstreichen. Also da sage ich als Chef oder Geschäftsführer auch nichts, wenn da mal der private Plausch etwas länger dauert, weil das macht ja unseren Dorfladen aus. Dadurch kommen ja die Kunden auch zu uns.
Gibt es da dann, ja, vermutlich nicht, sonst würden sie es ja nicht so erzählen. Ich frage mich gerade, gibt es da nicht die Gefahr, dass man dann sich da verplaudert und da bleibt Arbeit liegen oder?
Aber ich habe ein super tolles Team, die das sehr gut im Verhältnis setzen können und da auch sich der Verantwortung bewusst sind.
Und man kann es ja auch üben. Da sind wir schon ein bisschen beim Thema von diesem Gesprächsblock. Der Umgang mit Kunden, den kann man trainieren, muss vielleicht auch geübt werden. Wie sehen Sie das?
Je nachdem, ich glaube, es ist viel von der eigenen Einstellung, von meinem Charaktertyp abhängig. Da glaube ich, setzen viele, die ich in Dorfladen kenne, schon haben da gute Voraussetzungen dafür.
Ist ja auch toll, wenn man merkt, finde ich als Kunde, dass da jemand authentisch ist und nicht nur Phrasen runterspult, die vielleicht in irgendeinem Workshop gelernt worden sind. Das merkt man ja auch, ne?
Genau, absolut richtig, absolut richtig.
Aber es gibt ja diese Trainingsangebote. Ich will so ein bisschen schwenken auf die Dorfladenakademie, die es gibt. Vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden. Und interessant ist ja, dass ihr in Retzstadt, ihr seid so eine Art Trainingszentrum, Ausbildungszentrum. Beschreiben Sie mal diesen Gedanken hinter der Dorfladenakademie. Also was steckt denn da dahinter?
Die Dorfladenakademie, haben wir gedacht, ist einfach dazu da, dass die Vernetzung der Dorfläden vorangetrieben wird, aber auch natürlich, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss oder die gleichen Fehler wie die anderen Dorfläden machen. Und die Akademie Bestandteile, das ist wirklich sehr umfangreich. Also es geht von, wir haben vor kurzem eine ERFA-Tagung, also eine Erfahrungsaustauschtagung im Münsterland gemacht. Es ist jetzt bald in Plankstetten ein Seminar zum Thema auch 24-7-Läden. Die Akademiebestandteile, das geht los mit einem Gründerseminar, kostenlos für Interessenten. Das heißt, wenn jetzt jemand hier gesagt, ich will einen Dorfladen aufmachen, dann geht er auf unsere Homepage bvbdl.de und kann sich dafür das Gründerseminar anmelden. Dann kriegt man einfach mal gesagt, wie gehe ich das Thema überhaupt an?
Das ist ja spannend. Also wir sind nicht unterbrechen, wir werden die anderen Bestandteile gleich noch erörtern. Ja. Aber das wäre dann so die Situation, in der Sie ja selber waren.
Genau.
Und da ist es dann ganz, ganz wichtig, dass man eben Impulse bekommt, was von dieser Idee, welche Schritte muss ich überhaupt unternehmen, um da auch vorwärts zu kommen?
Genau, also zu meiner Zeit gab es dieses Seminar nicht. Das heißt, ich habe einfach damals meinen jetzigen Vorstandskollegen Herrn Gröll angerufen und habe gesagt, wie können wir das machen? Aber so in diesem Seminar sieht man, welche Meilensteine muss man erreichen, damit man dann eröffnen kann. Das ist also ein sehr langer Schritt auch manchmal. Gerade in Retzstadt hat es ja 5 Jahre gedauert, aber es gibt auch Projekte, wo es einfach deutlich schneller geht, weil die Räumlichkeiten vorhanden sind.
Was kommen da für Leute zu Ihnen, gerade die da so mit der Gründungsidee schwanger gehen, sage ich mal?
Da gibt es keinen speziellen Typ, den man da nennen kann. Das ist sehr verschieden, jung, wirklich sehr regional orientiert, sehr bio-orientiert. Also wirklich jeder dabei und auch jeder willkommen natürlich.
Aber ich denke, gemeinsam haben die Leute, dass sie was machen wollen in ihrem Heimatort.
Genau, einfach diese Nahversorgung, den Treffpunkt, irgendwas in der Richtung zu erstellen.
Gehen wir mal weiter. Sie haben ja so angesetzt, bevor ich da dazwischen gegangen bin, das so ein bisschen zu erläutern, was die Akademie alles anbietet.
Genau, zum Beispiel gibt es ja auch eine Ideenbörse. Also die Idee dahinter ist, wenn jeder Dorfladen in diese Ideenbörse 2 Ideen einstellt, wir haben 300 Mitglieder, das heißt, jeder Dorfladen hat dann 600 Ideen, die er wahlweise bei sich umsetzen kann oder nicht. Dann gibt es Online-Seminare, wo die Mitarbeiter zum Beispiel die Anweisung zum Kartonmesser benutzen, das sind ja ganz grundlegende Dinge, oder für die Wurstaufschneidemaschine. Das gibt auch eine kleine Prüfung dazu, das können die Mitarbeiter online machen. Dann gibt es sogenannte Online-Fachvorträge. Das heißt, dass da jemand aus unserem Team, es sind ja mittlerweile 6 Kolleginnen und Kollegen, dass da zu einem Thema einen Fachvortrag macht, wie zum Beispiel Schneidetechnik von Käse. Dann gibt es noch die sogenannten Online-Stammtische. Da ist eher eine lockere Runde, da wird ein Thema in 3 bis 4 Minuten vorgestellt. Hatte ich letztes Jahr das Thema Reinigungsmaschine im Dorfladen. Also was ganz Einfaches, kann sich sowas rentieren. Dann gibt es natürlich auch Präsenzschulungen. Das heißt, wir fahren in Dorfläden, wir haben 2 Käsesommeliers in unserem Team, die dann vor Ort in einem Dorfladen, wo auch andere Dorfladen dazukommen, im Prinzip vor Ort Thekentrainings machen. Dann haben wir Einzelcoaching, das heißt, melden sich die Dorfläden, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, dann fahren wir raus in andere Dorfläden und geben Tipps, damit es bei denen hoffentlich schnell auch wieder dann besser läuft.
Da muss ich mal so ein bisschen rein. Gehen wir nochmal zu diesen Käseschulungen. Also wenn Sie da mal jemanden brauchen, der so als Kunde fungiert und da so einen Kunden spielt, freundlich, kann auch anders, ja, dann können Sie gerne auf mich zurückkommen, wenn ich da ein bisschen Käse abkriege.
Ich werde Sie im Hinterkopf behalten.
Mache ich das sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Aber spielt man da so quasi workshopmäßig, so ein bisschen rollenspielartig dann auch so Situationen durch an der Theke?
Teilweise, klar, das geht beim Thekentraining darum, auch, was kann ich dem Kunden noch zusätzlich verkaufen? Ich meine, wir leben alle am Ende von der Wirtschaftlichkeit und vom Umsatz, von daher geht es auch um solche Themen natürlich.
Ja, das finde ich ja fast, muss ich mal sagen, aus Kundensicht so ein bisschen, ja, man kann ja auch einfach freundlich Nein sagen, aber wenn ich zum Beispiel an der Tanke mein Benzin zahle, werde ich immer noch gefragt, ob ich nicht einen Kaffee will. Aber das ist dann, wahrscheinlich haben die auch ein Thekentraining gemacht.
Wahrscheinlich,
ja. Und ich will aber nie einen, es tut mir total leid. Ich sage dann immer, nee, nee. Und nur aus Freundlichkeit einzunehmen, das ist dann doch nicht.
Das stimmt,
ja. Aber es geht einfach darum, wie man dem Menschen begegnet, vielleicht auch, was man achten muss.
Und, genau. Ja. Und vielleicht noch als Ergänzung, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben uns letztes Jahr zum DISC-Seminar-Trainer zertifizieren lassen. Da geht es ganz einfach um das Thema Führung, weil viele Dorfläden, Marktleiter, Geschäftsführer haben keine Führungserfahrung. Und da geben wir Hilfestellung in Präsenzseminaren. Das ist ein Tagesseminar, wo wir das Thema einfach aufarbeiten. Und wie kann ich ein gutes Team schaffen? Oder wieso reagiert der andere so in einem Problemfall? Und wie kann ich auf diese Reaktion andersrum wieder reagieren, dass es keinen nicht explodiert, sondern dass es einfach ein harmonisches Miteinander im Team wieder gibt.
Weil natürlich, wenn so enge Kontakte entstehen und bestehen und gewünscht sind zwischen Team und Kundschaft, da schlägt sowas natürlich dann auch richtig durch, ne? Wenn man merkt, als Kunde, da hakt es irgendwo, das sind Spannungen im Raum. Wir haben über Emotionen gesprochen richtig. Beim Einkauf. Das ist dann einfach da.
Eben. Genau, also das wirkt unterbewusst auf den Kunden, wenn es im Team nicht passt. Und da bin ich wirklich froh, dass wir das in Rettstadt wirklich super, super Team haben, dass es so läuft. Und jetzt auf Ihre Eingangsfrage, was man in Rettstadt lernen kann im Trainings- und Entwicklungszentrum. Wir bieten an, dass im Prinzip zukünftige Marktleiter oder Geschäftsführer für 3 Tage mal zu mir kommen, in den Dorfladen und mir und meinen Kolleginnen über die Schulter gucken. Und es geht wirklich von einfachsten Dingen wie Kalkulation, wie muss ich den Artikel kalkulieren, dass am Ende ich auch überleben kann, bis hin zur Mitarbeiterplanung mit dem ICE, das ist ein Tool von uns, Controlling, aber auch was das Thema Marketing betrifft. Wir sind ja sehr im Marketing aktiv, mit einem Werbeflyer, mit Angeboten. Und nach 3 Tagen gehen die von uns weg und haben zumindest ein bisschen Ahnung, was auf sie zukommt. Jeder Dorfladen ist aber anders. Das heißt, das, was in Rettstadt, was wir vermitteln, muss nicht zwingend in jedem anderen Dorfladen funktionieren. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man ein gewisses Grundwissen hat, wie es funktionieren kann, als wenn man da ganz ohne Wissen da reingeht.
Das heißt, das ist jetzt hiermit auch ein offenes Angebot an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn jemand sich da engagieren möchte, vielleicht so eine Aufgabe oder einen Gedanken vor der Brust hat, dann kann er sich bei Ihnen melden.
Richtig, genau. Und zum Thema Entwicklungszentrum, wir testen auch neue Ideen. Also wir haben zum Beispiel ein Bestellsystem für regionale Lieferanten uns programmieren lassen und gucken, ob das auch für andere Dorfläden ist. Wir haben ein Digital Signage System, also so Werbeflächen verkaufen, in unserem Dorfladen installiert. Und das gibt's ja schon von anderen Anbietern, aber bei unserer Version bleibt diese Wertschöpfung des Geld dann für den Dorfladen übrig, während bei anderen das Geld machen. Und so ist auch das Thema Entwicklung. Also wir gucken, dass wir für die Dorfläden einfach Mehrwerte schaffen.
Was ich spannend finde, Sie haben, wir haben uns ja vorher so ein bisschen ausgetauscht, auch schriftlich. Da haben Sie das Stichwort Schatzkammer reingeschrieben in Ihre Notizen. Ja. Was ist denn die Dorfladen-Schatzkammer? Was verbirgt sich da dahinter in dieser Schatzkammer?
Wenn wir als Kollegen in anderen Dorfläden was sehen, das sind meistens kleine regionale Produkte, die aber nicht nur in der Region interessant sein können. Also es gibt zum Beispiel in der Nähe von Passau den einzigen Landwirt in Bayern, der Popcorn herstellt. Dann ist dieses Produkt ja nicht nur für die Dorfläden rund um Passau interessant, sondern kann vielleicht für ganz Bayern oder ganz Deutschland interessant sein. Und dann stellen wir diese Idee quasi in die Schatzkammer ein.
Ah ja, also auch Vernetzung und Multiplikation potenziell.
Richtig, ja.
Lassen Sie mich zum Abschluss dieser Gesprächsrunde noch auf dieses Angebot von Ihnen zu sprechen kommen, wo Sie rausgehen in die Dorfläden vor Ort. Also die Leute kommen nicht zu Ihnen in die Akademie in Rettstadt, sondern sie gehen in die Dorfläden. Bei dem Gedanken habe ich so unweigerlich an so ein Fernsehformat denken müssen, wo Spitzenköche zu Restaurants gerufen werden, die halt nicht laufen. Und dann versuchen sie da so Stellschrauben zu finden. Hat es irgendwas mit dem zu tun, was Sie machen? Oder
Man kann sich so ein bisschen ähnlich vorstellen, ja.
Also aber es ist nicht so ein harter Hund vermutlich, sondern eher lieb.
Also ich bin meistens schon lieb und versuche das auch wieder. Jeder Dorfladen hat auch seinen Grund, wieso er bisher so gearbeitet hat. Und wir müssen dafür die Ursachen finden und gucken, dass wir die Menschen bewegen, das Verhalten zu ändern, damit am Ende Dorfladen mindestens die schwarze Null erreicht. Und da sind wir eben vor Ort und sehen sehr oft, dass es an relativ einfachen Dingen hapert. Und wenn man da einfach die Unterstützung gibt und die das dann auch umsetzen, dann wird sehr schnell Erfolg daraus.
Da ist der Blick von außen vermutlich auch ganz
richtig,
gut.
Richtig, genau. Mhm.
Haben Sie vielleicht noch so ein, zwei Beispiele von Dorfläden, die Sie möglicherweise durch die Akademie oder durch Ihre Reisen vor Ort und Ihre Beratung vor Ort wieder in die Erfolgsspur bringen konnten?
Ja, also letztes Jahr war ich mehrmals im Schwarzwald und da ist ein Dorfladen, der hat mir erst letzte Woche geschrieben, besten Dank noch einmal für Ihre so erfolgreichen Bemühungen, das war sehr hilfreich. Und da konnte ich ihn vier besuchen, soweit den Dorfladen, ich sag mal, dazu bewegen, etwas zu verändern, dass er im Januar diesen Jahres 25% mehr Umsatz gemacht hat.
Aber jetzt müssen Sie auch verraten, was?
Das bleibt natürlich unser Geheimnis.
Aber in welche Richtung geht es denn? Also wie sind die Stellschrauben? Wie schauen die ungefähr aus?
Die meisten Stellschrauben sind das Thema Marketing. Also da wird einfach zu wenig gemacht. Ich meine, wir haben ein Vorurteil. Dorfläden sind teuer und haben zu wenig Auswahl. Und wir in Redstadt kämpfen seit dem ersten Tag permanent gegen dieses Vorurteil. Und da zählt unser Werbeflyer dazu. Also wir können nicht davon ausgehen, dass der Kunde in den Dorfladen kommt, nur weil wir da sind. Also wir müssen dem Kunden schon von unserem Konzept erzählen. Und dadurch kommen Kunden. Dann natürlich die Kalkulation ist ganz wichtig. Wie oft und nach welchem Faktor muss ich kalkulieren? Und natürlich spielt Ordnung, Sauberkeit immer eine Rolle. Es soll ja ein ansprechender, moderner Laden sein und nicht, wo die Ware am Boden steht. Und das sind meistens so diese drei kleinen Dinge. Ergänzen noch mit dem Thema, passt meine Mitarbeiterplanung zum Umsatz, zum Planumsatz? Und da sehen wir oft, dass, so hart wie es klingt, zu viel Mitarbeiter verplant werden für den zu erwartenden Umsatz. Nicht verwechseln, ich bin ein Freund von hohen Personalkosten, weil die Mitarbeiter sind das Kapital des Dorfladens. Wenn wir die Mitarbeiter nicht hätten, wäre der Dorfladen nicht da und die Kunden könnten nicht einkaufen. Also der Mitarbeiter ist ein absolut wichtiger Faktor für den Erfolg des Dorfladens, aber es muss natürlich zusammenpassen von den Mitarbeitereinsatzstunden her zum geplanten Umsatz.
Und das sind Dinge, an denen können Sie ein bisschen was schrauben und dann stellt sich der Erfolg meistens ein.
Richtig.
Die Heimat ist bei Ihnen, habe die Ehre und wir werfen mal einen Blick in die mögliche Zukunft unseres Einkaufens. Das sind Dinge für den täglichen Bedarf, die haben wir rund um die Uhr im Laden, kaufen die automatisiert, ohne Personal, selbst Scan, Kassen, digitale Technik sorgt dafür, dass wir nachmittags um 4 einkaufen können oder frühs um 4. Und das eben auch wieder in kleinen Ortschaften, wo solche Selbstbedienungsmärkte schon durchaus im Kommen sind oder scheinbar sind. Auch in Bayern. Peter Feldbauer vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden, zum Beispiel beim Dorfladen in Retzstadt, da verfolgen sie ja ein anderes Modell. Da setzen sie bewusst auf viel Personal, viel Kundenkontakt. Was halten Sie denn von solchen digitalen 24-7-Läden? Wie geeignet sind die, um die Nahversorgung wieder reinzubringen in Dörfer?
Also grundsätzlich verschließen wir uns nicht vor dem Thema, aber wir sehen es realistisch. Und das, was man aktuell in den Medien wahrnimmt, wird es oft als Allheilmittel für die ländliche Nahversorgung präsentiert. Einfach mal, um ein paar Zahlen zu nennen, ein reiner 24-7-Laden, der ohne Personal besetzt ist, macht im Schnitt ungefähr nur 1/10 des Umsatzes wie auf vergleichbarer Fläche mit Personal.
1/10?
1/10. Mhm. Also wir haben auch solche Dorfläden bei uns im Netzwerk, von daher sind wir mit den Zahlen relativ gut informiert. Wenn man jetzt ein Hybridkonzept sieht, das heißt Personal tagsüber, abends oder nachts ohne Personal.
Gibt es ja auch, ne?
Gibt es auch.
Diese Mischkonzepte.
Wir sprechen von einem Umsatzzuwachs zwischen 4% und 10%. Das ist auch nicht so wirklich, dass man sagt, das ist enorm. Erschwerend kommt hinzu, dass man in dieser personallosen Zeit leider nur die Artikel hat, wo man nicht so viel Spaß dran hat. Also sprich die Markentafel Schokolade, aber das, was die Regionalität, die Backwaren, Wurst, Fleischwaren ausmacht, das fällt in der Zeit entweder weg oder nur mit erhöhtem Aufwand, indem man es vorpackt oder einpackt.
Ja. Es hat dann auch wieder so ein bisschen Rückwirkungen auf diese regionale Identifikation.
Richtig,
vielleicht,
ja. Genau.
Mit so einem Laden. Hm. Aber woran liegt es denn? 1/10 ist ja wirklich ein Bruchteil. Liegt es dann daran, dass eben kein Verkäufer, keine Verkäuferin da ist und fragt, wollen Sie nicht auch noch das nochmal probieren? Oder?
Das liegt zum einen daran, zum anderen aber auch, ich meine, ich beobachte die Preise von den Dorfläden sehr genau. Mhm. Die sind meistens deutlich über dem Marktniveau. Also zum Beispiel bei mir kostet das Päckchen Butter genauso viel wie in allen anderen. und die sind teilweise 10-20% teurer. Das heißt, sie sind vermehrt nur für den Habe-ich-vergessen-Einkauf oder für die Leute, die nicht mehr weg können oder nicht mehr weg wollen.
Also Sie haben formuliert, kein Allheilmittel Ihrer Ansicht nach,
richtig,
verschließen sich aber auch nicht. Man könnte ja auch sagen, okay, die Nachteile, die von Ihnen beschrieben worden sind, die sind da, aber unterm Strich ist es immer noch besser für die Leute vor Ort, so einen automatisierten kleinen Laden zu haben, als halt gar keinen. Ne?
Das ist richtig. Unsere Prävention ist einfach besser, der Laden mit Personal, weil dadurch auch der Erfolg, glaube ich, sich eher einstellt als mit so einem vollautomatisierten Laden.
Wie ist das eigentlich bei diesen Läden, bei diesen automatisierten Läden? Da gibt es ja auch Ketten letztlich, die Dorfladen, ähnliche Läden oder ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, anbieten. Also da stellt da eine Kette so einen automatisierten Dorfladen hin.
Ja.
Aber ist es dann, hat es dann noch was zu tun mit der Dorfladen-Idee Ihrer Ansicht nach?
Oder? Also sagen wir es mal so, ich habe es ja vorhin erzählt, dass bei uns die Anteile zum einen erst eingezahlt wurden, als feststeht, dass der Dorfladen kommt.
Da müssen wir nochmal kurz reingehen. Das sind die Anteile, die die Leute aus der Bevölkerung reingeben, als genossenschaftsähnliches Modell.
Richtig, genau. Und es sind auf dem Markt einfach Unternehmen, die das Geld sehr frühzeitig einsammeln, wo noch gar nicht sicher ist, ob der Dorfladen oder dieses 24-7-Konzept überhaupt umgesetzt wird. Und dann, wenn es nicht umgesetzt wird, muss man den Anteil erst kündigen. Das kann teilweise bis zu einem Jahr dauern, bis es ausgezahlt wird. Und wenn dann mehr als 10% die Auszahlung verlangen, ist ein Auszahlungsstopp. Und das Geld bleibt nicht vor Ort. Das Geld ist in irgendeiner Gesellschaft, die nicht vor Ort ansässig ist. Und das ist bei den Konzepten, die wir vertreten, einfach für uns nicht tragbar. Wir sagen, das Geld darf erst eingezahlt werden, wenn der Dorfladen sicher kommt. Und das Geld muss im Unternehmen vor Ort bleiben und am besten mit einem Mitarbeiter oder Person von den Bürgern verwaltet werden.
Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn Sie so, wir haben ja bald Wahlen, Bundestagswahl, wollen jetzt nicht zu politisch werden natürlich, aber es ist natürlich schon, es geht uns alle an und jeder hat so seine Themen, die einen umtreiben und die man mit Hoffnungen verbindet. Wenn Sie jetzt vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden in die Politik gucken, welche Themen treiben Sie da gerade um? Sie haben Schulobst genannt, während die Musik lief. Was hat es mit dem Schulobst auf sich?
Also es war gestern auch in den Medien. Wir beliefern die Grundschule und den Kindergarten Retschert mit Schulobst. Und seit diesem Jahr wurde die Fördersumme im Prinzip angepasst, sodass wir nicht mehr wöchentlich die Schule mit Obst und Gemüse beliefern, sondern nur noch alle 2 Wochen. Das war so ein Thema, dass man das einfach wieder auf einen wöchentlichen Rhythmus stellt.
Und das liegt jetzt nochmal daran, weil das Schulobst wird weniger gefördert jetzt.
Genau, richtig.
Aber es reden doch immer alle drüber, dass die Kinder sich gesund ernähren sollen.
Ja, das stimmt, aber irgendwie ist die Praxis dann doch eine andere.
Okay, Schulobst ist das eine Thema, noch was?
Dann wäre zu unser Wunsch, sage ich mal, das Einführen eines Freibetrags in Höhe von 7.200 Euro für die Lohnsteuerklassen 5 und 6. Also da gibt es ja diese freie Grenze und alles, was drüber ist, wird komplett besteuert. Der Freibetrag würde ja sagen, im Prinzip alles, was über diesen Freibetrag ist, wird besteuert. Dann wäre gut, wenn die Dorfläden, weil die sind ja gemeinwohlorientiert, auch der Gemeinnützigkeit gleichgestellt werden, sodass quasi Förderungen anders beantragt werden können oder auch die Dorfläden Spendenquittungen ausstellen könnten. Dann die Bewusstsein in der Kommunalpolitik, dass die Dorfläden als Strukturförderung dienen, dass eben das ganz wichtig für einen Ort ist. Und zuletzt was ganz Einfaches, die Abschaffung der Bonpflicht. Also wir schmeißen 95% der ausgedruckten Kassenbons direkt in den Mülleimer.
Die werden ausgedruckt und dann sagt der Kunde schon, brauche ich eh nicht.
Genau, richtig.
Also Liste ausdrucken im Gegensatz zum Bon und weitergeben an die Politik und dann schauen wir mal, was draus wird.
Richtig.
Einen Golddorfladen mit Vollsortiment. Und Kaffee hat Retzstadt in Unterfranken. Dazu freundliche Leute im Team wie Peter Feldbauer, der bei mir ist heute. Jetzt fühlen wir Ihre Heimat noch ein bisschen anders auf den Zahn. Schnüren wir mal die Wanderschuhe. Ich habe da jetzt gerade Lust drauf. Ich erinnere mich an einen Radiobeitrag. Den habe ich im Sommer 2018 gemacht über eine Wanderung. Da bin ich eine Etappe gegangen vom Zwei-Ufer-Panoramaweg von Retzstadt nach Retzbach. So 13 Kilometer Rundweg, echt total schön. Und wenn es den Dorfladen bei Ihnen da schon gegeben hätte, dann wäre ich bei Ihnen mal eingekehrt. Wie weit ist dieser Zwei-Ufer-Weg vom Dorfladen entfernt?
Der geht tatsächlich, ich würde sagen, Luftlinie 30 Meter.
Ach herrlich, ja. Da hätte ich rüberwinken können und dann wäre ich gekommen und hätte einen Kaffee oder eine Limo bei Ihnen gekauft.
Richtig, genau.
Wie oft kommt denn das vor, dass so Wanderer oder Ausflügler bei euch vorbeikommen?
Also jetzt im Frühjahr kann man wirklich sagen, täglich kommen da Wanderer, Radfahrer, teilweise auch Motorradfahrer zu uns von weiter weg. wirklich täglich andere Gäste bei uns.
Das ist ja auch schön, wenn man in einen Ort kommt, als Wanderer zum Beispiel, und merkt, hier geht was, ne?
Richtig.
Es ist nicht alles, da liegt nicht der Hund begraben, alle Rollläden sind runter oder Leerstand überall, sondern ist tatsächlich was im Ort. Da hocken Leute und reden und man kommt selber ins Gespräch.
Genau, und wir sind ein seltenes in unserer Verwaltungsgemeinschaft ein Ort, wo tagsüber was zu essen und zu trinken kriegt. Die ganzen Restaurants, die es noch gibt, die machen meistens erst abends auf.
Mhm. Dieser Zwei-Ufer-Panoramaweg, der ist ganz schön lang, glaube ich, so 50 Kilometer insgesamt, so links und rechts vom Main. Aber es gibt ja auch die Teiletappen, Tagestouren, wo ich eine gelaufen bin. Sind Sie die auch schon mal gegangen, ein Stück oder ein paar davon? Oder?
Ein Stück, ein kleineres Stück wie Sie, glaube ich.
Keine 13 Kilometer.
Nee.
Aber Sie kennen natürlich die Ecke und es gibt ja wahnsinnig viele Routen bei Ihnen in Rettstadt.
Richtig, also wir sind ja auch das Dorf der Wege mit verschiedenen…
Das Dorf der Wege?
Dorf der Wege, genau.
Mhm.
Und wenn ich da mal zwei, drei nennen darf, wir haben den Besinnungsweg, ist auch ein wirklich schöner Rundweg, der geht bis runter nach Retzbach. Und mein persönliches Highlight ist die Breitfeldhöhe, weil da kann man bei gutem Wetter bis in die Rhön schauen, hat einen richtig schönen Weitblick.
Da bin ich, glaube ich, auch vorbeigekommen. Das sind so 380 Meter?
Genau, richtig, knapp 380 Meter.
Habe ich mir gemerkt,
ja.
Wahnsinn.
Sehr gut.
Genau, und da oben haben wir nämlich Rast gemacht und da hat mein Mitwanderer hat dann die Mundharmonika ausgepackt.
Ja, cool.
Und da kamen auch viele Leute vorbei, immer wieder Spaziergänger,
genau.
Jogger. Breitfeldhöhe,
ja.
Richtig schöner Punkt.
Die höchste Erhebung in meinem Dreieck mit richtig schönem Fernblick, genau. Dann hätten wir noch den relativ neuen Weg, den Retschter Mundartweg. Da gibt es 10 Stationen und da ist immer so ein QR-Code, dann kann man sich Gedichte und Texte in Retschter Mundart anhören.
Ah, das ist auch ein schönes Thema. Mundart, Dialekt, wie lebendig ist das noch bei euch im Ort? Was würden Sie sagen?
Ja, schon zum Großteil. Mhm. Würde ich schon sagen, dass das vorhanden ist, ja.
Die Retschter Mundart.
Sozusagen.
Ist ja auch das Retschter Lädchen.
Richtig, genau.
Und da kann man dann den Weg gehen und das sind dann so Tafeln oder Hörstationen.
Genau,
oder
wie und das ist auch wieder das am Weinberg mit Blick auf den Ort, richtig schön idyllisch und kann da eben zwischen den Schildern, den QR kurz die Texte hören.
Was zeichnet denn, können Sie Retschter Mundart?
Leider nein.
Mhm. Ist nicht so schlimm. Sie sind ja, sind Sie geboren in Rettstadt?
Oder? Geboren in Karlstadt, aufgewachsen wirklich in Rettstadt, also seit meinem ersten Lebensjahr da.
Ja, aber ich will Sie jetzt nicht dazu zwingen, weil es ist ja schlimm, wenn man was macht, was man nicht von Grund auf drauf hat. Aber ich denke mal bei Ihnen im Dorfladen, also weil gerade so Ausdrücke für Gemüse, Kartoffeln oder
Zwetschgen. Richtig, Zwetschgen, genau.
Da wimmelt es doch bei Ihnen wahrscheinlich im Dorfladen auch vom Mundart.
Die Grumbere für die Kartoffeln.
Und dann Weinberge, Weinbau ist auch eine, spielt eine große Rolle bei euch.
Richtig.
Es gibt echt gute Weingüter, gute Tropfen. Inwiefern schlägt sich das auch im Dorfladenangebot nieder?
Und da bin ich auch stolz drauf, wir haben von jedem Weingut aus Rettstadt natürlich ein kleines oder größeres Sortiment im Laden anzubieten.
Mhm. Ja. Und beim Wandern, wie schlägt sich das? Man kann ja durch die Reben gehen und es gibt auch, hat mich vorhin mein Kollege, wo er gehört hat, dass sie heute kommen, hat gemeint, da gibt es so eine schöne Hütte in den Weinbergen. Irgendwie so, wo man so, es klingelt nicht bei Ihnen, aber da scheint es irgendwie eine schöne Hütte zu geben in Rettstadt bei den Weinbergen, wo man so einkehren kann. Also
ja, Richtung Retzbach runter, genau, da ist es in den Weinbergen.
Genau, sehr schön. Ja. Sie sind ja in Rettstadt aufgewachsen, waren zwischendurch mal weg, haben in Frankfurt am Main zum Beispiel auch gelebt, meines Wissens, waren viel im Außendienst unterwegs, jetzt sind Sie wieder in Ihre Heimatgemeinde gelandet. Wenn Sie so mal innehalten, Zwischenstation ziehen, warum war das eine richtig gute Entscheidung, zurückzukommen nach Rettstadt?
Ich glaube, das war keine Entscheidung. Ich habe am ersten Tag, wo ich weggegangen bin, gewusst, irgendwann komme ich wieder zurück. Weil es mir einfach so gut in dem Ort gefällt, weil ich meine, man muss wissen, wir haben 1600 Einwohner, aber knapp 3000 Mitglieder in Gruppierungen oder Vereinen, sodass da schon dieser Zusammenhalt sich da auch drin widerspiegelt. Und es ist einfach schön, wenn man durch den Ort geht, spazieren geht und dann trifft man jemanden und kommt mit denen einfach ins Gespräch.
So, im Einzelhandel wären wir jetzt kurz vor Ladenschluss. Eine Runde haben wir noch bei Habe die Ehre, heute rund ums Thema Dorfläden mit Peter Feldbauer vom Bundesverband der Dorf- und Bürgerläden und aus der Geschäftsführung des Dorflands in Rettstadt. Schauen wir noch mal kurz in die nahe und fernere Zukunft, was da so ansteht an Plänen, an Projekten. Was haben Sie denn vor, Sie und Ihr Dorfladenteam? Was haben Sie da vor der Brust? Was treibt Sie um in Rettstadt?
Es hält sich in Rettstadt das Gerücht, dass unser letzter verbleibender Getränkemarkt schließt. Und wenn dem so ist, müssen wir schauen, ob wir dieses Geschäft irgendwie bei uns integrieren oder anbauen oder wie auch immer. Das ist so eine so ein Thema. Und im Bundesverband ganz klar diese Vernetzung der Dorfläden weiter fördern, diese Seminare gerade für Führungskräfte mit dem DISC-Modell, dass man einfach denen eine Hilfestellung geben, damit es harmonisch im Team bleibt und die langfristig erfolgreich sind.
Und dieser Getränkemarkt bei euch, da, das ist eine Kette oder was ist das?
Nee, das ist noch ein selbstständiger einzelner privat geführter Getränkemarkt.
Und ja, geht man dann halt mal hin und fragt, wie schaut's aus oder? Das ist von der Gerüchteebene sozusagen zu Fakten.
Genau, also wir besprechen uns tatsächlich heute Abend im Gesellschafterrat zum ersten Mal zu dem Thema und dann schauen wir mal, wie wir da jetzt weitere Schritte gehen.
Das wäre dann ein weiterer Punkt, der wegfällt bei Ihnen.
Richtig.
Aber den Sie dann auffangen könnten vielleicht.
Vielleicht könnten, sagen wir es mal so.
Wie sehen Sie denn generell die Zukunft der Nahversorgung auf dem Land? Gibt's Onlinehandel, Lieferdienste, große Supermärkte? Was macht Ihnen da Hoffnung, dass Sie bestehen können?
Also ich blicke wirklich mit einem positiven Gefühl in die Zukunft. Natürlich ist ein Dorfladen kein Selbstläufer und man muss sich immer wieder die Frage stellen, wieso soll der Kunde bei mir einkaufen oder bei uns im Dorfladen? Aber diese Frage müssen sich auch die anderen Großen stellen. Also das ist kein Vor- oder Nachteil für uns. Der Onlinehandel, wir befragen ja auch vom Bundesverband der Bürger. In den Befragungen mit 30.000 Leuten geben 1,9% an, dass sie online einkaufen wollen, die Lebensmittel. Geht ausschließlich um Lebensmittel.
1,9%.
Also
recht wenig.
Eigentlich. Richtig. Im bundesweiten Durchschnitt sind 2,7%. Von daher blicke ich da im Moment wirklich entspannt in die Zukunft. Auch das Thema rund um die Uhr einkaufen wollen nur maximal 10% der Bürger. Also legen wir doch lieber unseren Schwerpunkt auf die anderen 90%, die den persönlichen Kontakt suchen.
Und diese Lieferdienste, ja, das gut, man sich mal eine Pizza bringen lassen, das macht jeder, aber jetzt einen kompletten Einkauf habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Aber
also auch dazu aktuell, ein großer Händler in Nordbayern hat seinen Online-Lieferdienst gerade geschlossen.
Ja. Also er wollte draufspringen auf den Zug, aber der Zug ist im Bahnhof geblieben.
Da hat es sicherlich 2 Jahre funktioniert, aber im Moment ist er geschlossen.
Blick mal nochmal in die nahe Zukunft. In eigener Sache, in eigener BR-Sache, noch 2 Tage, dann wird ja in eine ihrer, kann sagen, Nachbargemeinden im Zwei-Uferland da die Fastnacht in Franken gefeiert im BR-Fernsehen. Live aus Veitshöchheim, sind so, glaube ich, 15 Kilometer von Rettstadt entfernt.
Richtig.
Schauen Sie sich selbst das an im TV?
Selbstverständlich schaue ich mir das an.
Nichts anderes hätte ich erwartet.
Jawohl.
Aber schwappt es so ein bisschen rüber von diesem Epizentrum der Fastnacht bis zu euch?
Ja, also wir sind auch, haben im Ort einen wirklich guten Faschingsverein, die Interessengemeinschaft Fasching-Rettstadt. Und da ist natürlich auch Veitshöchheim immer ein Thema, aber haben wir natürlich auch 2 gute Prunksitzungen bei uns.
Jetzt können Sie noch ein bisschen Werbung machen. Finden die noch statt, oder?
Ja, die sind am Samstag, also übermorgen, beziehungsweise diesen Samstag und die Woche drauf am Samstag. Und soweit ich weiß, gibt es da eine Gruppe, die auch über den Dorfladen was macht. Und das ist bestimmt sehenswert.
Oh, das glaube ich auch. Das hören sich dann an. Kann es sein, dass Sie dann ein bisschen durch den Kakao gezogen werden? Möglicherweise.
Ich habe noch keine Inhalte. Es könnte passieren, aber die machen das immer sehr verantwortungsbewusst und humorvoll da. Das passt schon.
Sehr schön. Also Dorfladen auch Thema bei der Fastnacht. Bei Fastnacht in Franken weiß ich nicht, mal gucken. Aber Sie haben ja auf jeden Fall schon eine Lokalmatadorin dabei, fast, die Ines Brockter, ne?
Ja.
Als Putzfrau, die wohnt meines Wissens in Leinach.
Richtig.
Das ist gerade auf dem Meer auf der anderen Seite von Rettstadt aus, können Sie fast zuwinken.
Ja. Richtig, genau.
Ja. Wer ist denn Ihr Liebling bei der Fastnacht in Franken?
Die Altneuhäuser Feuerwehrkapellen.
Aus der Oberpfalz?
Jawohl.
Ja, warum gerade die?
Ich finde die lustig. Einfach nur lustig, unterhaltsam.
Aber die ziehen uns Franken ja auch immer ganz schön durch.
Aber da stehen wir doch drüber als Franken.
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Ja. Ja, wir müssen mal gucken, da kriegen sie ein bisschen ihr Fett weg vielleicht. Erst durch die Altneihauser als Franke und dann noch beim Retscher der Fasching.
Ja, das könnte sein.
Ich habe geguckt, der Matthias Walz, der ist ja auch dabei am Klavier. Sagt er Ihnen was? Der hat so eine hohe Haartolle. Der ist in Ihrem Geburtsort Karlstadt aufgewachsen. Fast Ihr Jahrgang, aber nicht persönlich bekannt.
Okay. Nee, nicht persönlich bekannt.
Und da sind wir schon angelangt mit diesem Tuba-Ton am Ende unserer kleinen Reise in die Welt der Dorfläden. Zusammen mit dem Dorfladenexperten und Berater Peter Feldbauer aus Rettstadt. Herr Feldbauer, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Energie, was Sie alles so tun, für die Dorfläden und in den Läden im Land, auf Bundesebene, im Verband, mit der Akademie und natürlich bei Ihrem Herzensprojekt, dem Rettstallehäkchen, auf das Ihre Erfolgsgeschichte weitergehen möge. Danke für Ihre Zeit und fürs Gespräch.
Vielen Dank. Kommen Sie gerne nach Rettstadt, wandern Sie auf dem Dorf der Wege, kommen Sie dann zum Abschluss bei uns im Dorfladen vorbei und falls Sie privat einen Dorfladen gründen wollen, melden Sie sich bei uns beim Bundesverband, wir unterstützen Sie gerne.